Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Woche mit dem Info auf Radio Bern. Heute beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Hunderttausende betroffen, trotzdem überwiegt das Schweigen. Depressionen am Arbeitsplatz sollen enttabuisiert werden. Und Berufsverbot und Gefängnis wegen Militärdienstverweigerung. Unser Kopf der Woche ist der Pazifist Michael Steiner. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Nach der Räumung vom Gezi-Park in Istanbul haben sich die Fronten weiter verhärtet. Der türkische Premierminister Erdogan trat gestern Abend vor seine Anhänger. Dabei bezeichnete er die Protestierenden erneut als Terroristen und Provokateure. Erstmals kam es gestern zu Auseinandersetzungen zwischen Regierungstreuen und Regierungsgegnern. Am Samstagabend hatten mehrere hundert türkische Polizisten überraschend den Gezi-Park geräumt. Mit Tränengas und Wasserwerfern trieben sie die Demonstrierenden durch die Innenstadt. Der Gezi-Park war innerhalb wenigen Stunden leer, die Demonstrationen im ganzen Land aber gehen weiter. Zehntausende versammelten sich auch am Sonntag in Istanbul und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Auch in Ankara, Izmir und anderen türkischen Städten gingen die Menschen auf die Straßen. Die griechische Bevölkerung profitiert offenbar nur beschränkt von den Hilfsmilliarden der Troika. Über 3/4 der Griechenlandhilfe von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds gehe an Banken und reiche Kapitalanleger. Dies haben Recherchen vom globalisierungskritischen Bündnis ATTAC ergeben, heute publiziert von der Süddeutschen Zeitung. Ziel sei nicht die Rettung der griechischen Bevölkerung, sondern die des Finanzsektors, sagte ATTAC Österreich gegenüber der Zeitung. Die deutsche Regierung hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Laut dem deutschen Finanzministerium habe indirekt auch die Bevölkerung profitiert, dass man Griechenlands Banken vor dem Kollaps bewahrt habe. Nach den Präsidentschaftswahlen im Iran sind die Erwartungen an den neu gewählten Hassan Rouhani sehr groß, national wie international. Rouhani gewann die Wahlen am Freitag im ersten Durchgang überdeutlich mit 50,7% als einziger Geistlicher und einziger Kandidat aus dem von den Reformern unterstützten Lagern. Rouhani ist jedoch kein klassischer Reformer. Zwar erhofft man sich international eine neue Ausgangslage bei den Verhandlungen im Atomstreit. Zudem hat Rouhani versprochen, sich für eine gesellschaftliche Liberalisierung einzusetzen, die Presse- und Meinungsfreiheit zu fördern und sich für die Frauenrechte einzusetzen. Ein grundlegender innen- und außenpolitischer Kurswechsel ist von Rouhani indes nicht zu erwarten. Das letzte Wort liegt beim religiösen Führer des theokratischen Staates, bei Ayatollah Ali Khamenei. Das Greenfield Festival vom Wochenende verzeichnete einen Rekordpublikumserfolg. Über 27.000 Fans besuchten das Rockfestival in Interlaken, mehr als im bisherigen Rekordjahr 2008. Unter den Hauptacts waren Rammstein aus Deutschland und die US-Band Queens of the Stone Age. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag bleibt es sonnig und heiß bei Höchstwerten um 33 Grad. Am Mittwoch ist es zu Beginn noch sonnig bei um 30 Grad, dann im Verlauf des Tages zunehmend bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Und so bleibt es auch Donnerstag und Freitag oft bewölkt mit teils Regen und Gewittern. Die Temperaturen sinken auf rund 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Jede siebte arbeitstätige Person in der Schweiz leidet oder litt mindestens einmal im Leben an Depressionen. Frauen, Deutschschweizer und Leute mit kleinem Einkommen sind statistisch am häufigsten betroffen. Und wer trotz Depression weiterarbeitet, belastet die Wirtschaft am Schluss mehr, als wenn er oder sie gleich eine Behandlung starten würde. Das sind Resultate einer soeben veröffentlichten Studie zur Situation in der Schweiz. Präsentiert wurde die neue Studie unter anderem von Sandro Gavin. Der schöne Bündner ist der amtierende Mr. Schweiz. In der Öffentlichkeit ist er vor allem als Gelateria-Besitzer und als Mr. Pizza auf dem Jugendfernsehsender Choice bekannt. Ich wollte von ihm wissen, warum er sich jetzt ausgerechnet beim Thema Depressionen am Arbeitsplatz engagiert.
Ich habe in der Familie mit meiner Mutter einen Fall gehabt, wo stark unter Depressionen litt. Zwar seit vielen Jahren, man hat das aber nie wirklich richtig ernst genommen, sage ich mal. Und es hat dann zu einem Schluss geführt, wo sie sich das Leben genommen hat. Und für mich war eigentlich klar in diesem Mr. Schweizamt, dass ich mich für eine Wohltätigkeitssache einsetzen will, weil ich eine Plattform bekomme, die mir sehr viel Schönes ermöglicht, aber auch Sachen, wo man ansprechen muss. Und das war für mich eigentlich ganz klar, dass wenn ich in diesem Bereich etwas mache, dass es sich um dieses Thema handeln muss, weil ich persönlich oder mein Umfeld davon persönlich betroffen ist.
Depressionen werden in der Öffentlichkeit immer noch tabuisiert. Das erstaunt ein wenig, zeigt doch die neue Studie auf. Es sind Hunderttausende von Menschen betroffen. Verfasst wurde diese Studie unter anderem vom emeritierten Professor für Sozialpsychiatrie Wolf Rössler.
Also wir wissen, dass ungefähr 15% derer, die in Arbeit sind, auch unter Depressionen leiden, dass deutlich mehr Frauen als Männer Depressionen haben, dass in der Westschweiz die Arbeitsbelastung deutlich geringer empfunden wird, als dies für die Deutschschweiz gilt. Das sind die wesentlichen Ergebnisse. Und vielleicht noch eines, was erwähnenswert erscheint, ist der Anteil derer, die sagen, mal ganz allgemein, wenn Sie gefragt werden, ich würde das nie meinem Arbeitgeber sagen, dass ich depressiv bin, das sind rund 50% der Bevölkerung. Wenn die Menschen aber dann erkrankt sind an einer Depression, sind es tatsächlich 80%, die sich an ihren Arbeitgeber wenden, und das finde ich ein bemerkenswertes Ergebnis.
Dass Depressionen also komplett totgeschwiegen werden, scheint immerhin überwunden zu sein. Allerdings bleibt das Problem bestehen, dass Leute trotz Depression immer noch weiterarbeiten. Laut der neuesten Studie führe das dazu, dass Betroffene das Unternehmen so am Schluss mehr kosten. Eine stationäre Behandlung wäre auch aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoller. Wenigstens über eine psychische Erkrankung im Arbeitsbereich wird heute viel offener gesprochen, das Burnout. Das anerkennt auch Studienmitverfasser und Sozialpsychiater Wolf Rössler.
Allerdings muss ich sagen, Burnout ist keine Diagnose, sondern ist ein arbeitspsychologisches Konzept, das tatsächlich mit den Belastungen am Arbeitsplatz zu tun hat. Was wir gut wissen, ist, dass Burnout auf dem Weg zu einer Depression häufig vorkommt. Also der Endpunkt einer Entwicklung kann gut eine klinische Depression sein, die dann auch entsprechend psychiatrisch-medizinisch behandelt wird.
Mr. Schweiz, Sandro Gavin, kämpft dafür, dass offen über Depressionen gesprochen wird. Ihm ist aber auch sehr wichtig, dass die Krankheit dabei nicht verharmlost wird.
Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft, wo immer mehr gefordert wird, alle ein bisschen unter Druck sind, und dann kann es auch schnell mal passieren, dass man sagt, hey, ich bin gestresst, ich mag nicht mehr, ich habe zu viel Arbeit, es geht mir nicht gut. Bei den Jugendlichen hört man auch viel, ja, ich bin Depro oder so. Durch das geschieht meiner Meinung nach ein bisschen eine Verallgemeinerung dieses Themas, und dann nimmt man die Leute, die wirklich unter Depressionen leiden, nicht mehr wirklich ernst, weil es wird so wie ein bisschen eine Mode, dass einem einfach nicht gut geht.
Laut den Verfassern der neuesten Studie behaupten Experten, im Jahr 2020 werde die Depression nach Herzerkrankungen den zweiten Platz globaler Erkrankungen einnehmen. Folglich ist auch die Politik gefordert. Ein gesamtschweizerisches Präventionsgesetz scheiterte allerdings letzten Herbst im Parlament. Das bedauert der Sozialpsychiater Wolf Rössler zwar, er findet jedoch auch, nicht nur die Politik müsse in die Pflicht genommen werden.
Prävention ist ein wichtiger Bereich, der zurückhaltend gesagt entwicklungsfähig wäre. in der Schweiz, aber es gibt nur etwas ganz Wichtiges als Bindeglied zwischen Prävention und Maßnahmen im Gesundheitswesen. Das nennt sich betriebliches Gesundheitsmanagement. Das ist etwas, was die Firmen heute anbieten können, was darauf zielt, dass Menschen nicht ein Vollbild einer Erkrankung, also auch einer Depression entwickeln, sondern dass man bereits im Vorfeld einer beginnenden Depression schon interveniert am Arbeitsplatz.
Sagt Wolf Rössler, der emeritierte Professor für Sozialpsychiatrie, ist Mitverfasser der neuesten Studie zu Depressionen am Arbeitsplatz. Mehr Infos und Hintergründe zum Thema gibt es im Internet unter www.leanonme.ch.
95,6 Rabe Info.
Vor 40 Jahren war die Schweizer Armee noch eine heilige Kuh. Folglich galten Militärdienstverweigerer als Landesverräter. Sie mussten ins Gefängnis und oft wurde ein Berufsverbot über sie verhängt. Einer, der das hautnah miterlebte, ist Michael Steiner. Der Pazifist und Lehrer musste jahrelang mit den Konsequenzen seines Entscheids leben, nachdem er die Rekrutenschule RS besucht hatte und in einen Wiederholungskurs WK musste, beschloss er zu verweigern. Das war Anfang der 70er Jahre, als Jugendliche weltweit gegen den Krieg, insbesondere den Vietnamkrieg, auf die Straße gingen. Michael Steiner ist unser Kopf der Woche. Benedikt Bachmann wollte von ihm wissen, ob er schon vor der RS ein Problem mit dem Militär gehabt hatte.
Ursprünglich habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viel gedacht. Ich habe einfach bin ins Militär gegangen, wie mein Vater ins Militär gegangen ist. Und die Überlegungen zum Militär habe ich mir eigentlich erst während des Militärs und später gemacht.
Was hat Sie denn darauf gebracht, auf einmal viel kritischer dem Militär gegenüber zu werden?
Also das hat Jahre gedauert. Es ist nicht so, dass ich da von einem Schlag auf den anderen da militärkritisch geworden wäre. Ich habe damals in La Chaux-de-Fonds gewohnt und gearbeitet. Und dort habe ich auch habe immer Interesse gehabt an allen Zeitschriften, Kiosk und so, immer ein bisschen alles gekauft, was da rumlag oder was rum war. Und bin so eigentlich langsam auf den Militarismus und auf den Antimilitarismus gestoßen, eigentlich in La Chaux-de-Fonds. Und dort habe ich auch eine Zeitschrift kennengelernt, die hieß Le Résistant à la Guerre. Und es gab dort auch eine Gruppe, L'International des Résistants à la Guerre. Und vor allem via der Zeitschrift habe ich mich eigentlich dann mit dem Militarismus und dem Antimilitarismus während Jahren länger auseinandergesetzt.
Sie haben den zweiten WK verweigert. Was ist dann genau passiert? Können Sie das kurz erzählen?
Also ich bin dann nicht eingerückt, das war dann 1970. Und dann kam einfach die Militärmaschinerie in Gang. Ich wurde dann vorgeladen vor ein Untersuchungsgericht des Divisionsgerichts. Ein Divisionsgericht ist ein Militärgericht und ist eigentlich ein Spezial-, ein Ausnahmegericht. Und die behandeln vor allem so militärische Fälle. Und dort haben sie mich dann gefragt, warum ich nicht mehr gehe und so weiter. Und mein ehemaliger Kommandant, also vom Wiederholungskurs, vom ersten, in dem ich war bei dem Funker-Kompanie, der hat sich auch noch da ein bisschen bemüht, im Auftrag natürlich des Militärs, dass ich doch nicht verweigere und wieder erscheine.
Was ist dann passiert?
Dann wurde die Untersuchung abgeschlossen und ich wurde vor Militärgericht zitiert und wurde dann dort verurteilt zu 3 Monaten Gefängnis. Das war 1971.
Sie wurden dann aber noch nicht ausgeschlossen nach dem ersten Gefängnis, sondern mussten wieder einrücken und haben dann wieder verweigert. Wie war dann das Verfahren beim zweiten Mal?
Also, dass man eben damals häufig zweimal verurteilt wurde vor Militärgericht, war eigentlich ein Trick der Militärjustiz. Das heißt, sie haben so bisschen politische, und das war ich auch, pazifistischer Militärdienstverweigerer, haben sie so eben zweimal während Jahren damit beschäftigen können. Ich musste auch zweimal dann ins Gefängnis. Also ich wurde wieder vorgeladen vor Untersuchungsgericht und kam dann wieder vor Divisionsgericht und wurde wieder verurteilt. Und beim zweiten Mal habe ich dann 4 Monate Gefängnis gefasst und musste von diesen 4 Monaten dann 3 absitzen. Hätte ich zum Beispiel in einem Urteil 7 Monate Gefängnis erhalten, was ja meine Totalstrafe war, allerdings eben in 2 Malen, so hätte ich weniger absitzen müssen. Und auch das ein Trick der Militärjustiz von damals. So wurden die Militärdienstverweigerer, also diejenigen, die auch Antimilitaristen waren und antimilitaristisch tätig, das war ich auch, wurden so härter angefasst.
Nach dem zweiten Gefängnis war Ihre Militärkarriere definitiv zu Ende. Sie machten dann die Matura und eine Lehrerausbildung, waren an der Universität Zürich immer auch sehr stark antitisch aktiv. Was hatte das für Konsequenzen?
An der Universität war ich vor allem in der Lehrerausbildung politisch und kritisch in einer Gruppe. Und wie üblich haben dann die Universitätsverantwortlichen und einen Rädelsführer irgendwie verantwortlich gemacht. Und das war dann ich natürlich an der Universität und in unserer Gruppe da. Und ja, dann haben wir auch eine Zeitschrift herausgegeben an der Uni Zürich damals. Und dann haben die mir vor Ende der Lehrerausbildung habe ich dann ein Berufsverbot im Kanton Zürich erhalten.
Wie ist das mit dem Berufsverbot vor sich gegangen?
Zuerst wollte ich eigentlich ursprünglich vor Ende meines Studiums, hatte ich schon verschiedene Vikariate gemacht und plötzlich erhielt ich keine Vikariate mehr. Ich habe die ersten Vikariate circa schon 1970 oder 1971 gemacht und 1975 erhielt ich plötzlich keine Vikariate mehr. Und zuerst auch ohne Begründung und habe dann nachgefragt, weil ich habe schon eines abgemacht gehabt. Und dann hieß es, ja, ich müsse ein Gesuch stellen, damit ich wieder zum Schuldienst überhaupt im Kanton Zürich zugelassen werde. Das war eine reine Verwaltungsinstanz, also von der Erziehungsdirektion, nur ein Verwaltungsentscheid. Aber ohne mir das vorher mitzuteilen, erst als ich ein Vikariat machen wollte. Und dann habe ich dann Rekurs gemacht und dann hat sich eine Personalkommission des Erziehungsrates dann mit meinem Gesuch auseinandergesetzt und abgelehnt. Später dann hat der Erziehungsrat vom Kanton Zürich, musste ich wieder einen Rekurs machen, hat das abgelehnt. Und noch später der Gesamtregierungsrat des Kantons Zürich, hat wieder mein Gesuch auf Wiederaufnahme in den öffentlichen Schuldienst abgelehnt. Um noch eine Instanz später war es das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, hat das auch noch abgelehnt. Und dann sind wir dann ans Bundesgericht gelangt. Mein Anwalt damals war übrigens Moritz Leuenberger, damals noch ein kleiner Anwalt, später Bundesrat. Und vor Bundesgericht haben wir dann Ende 1979, Anfang 1980 haben wir dann Recht erhalten und der Kanton Zürich musste dann sein Berufsverbot revidieren, das heißt zurücknehmen. Und dann war ich offiziell wieder zugelassen zum zürcherischen öffentlichen Schuldienst ab 1980.
Wie wurde das denn begründet? Warum? Also man verbietet Ihnen Schule zu geben, das heißt irgendwie waren Sie als Gefahr für die Kinder, dass sie die Kinder zu manipulieren versuchen? Oder was war da die Begründung?
Ja, also die Begründung war natürlich mal erstens, dass ich Militärdienst verweigert habe, zweitens, dass ich auch antimilitaristisch tätig war, was auch stimmt, und dann in der Schule, dass ich eben im Geschichtsunterricht oder eventuell auch im Sprachunterricht, dass ich eben hätte die Kinder da beeinflussen können in dieser Hinsicht, also so eben antimilitaristisch. Und ich wurde dann auch als Staatsfeind verurteilt, also gerichtlich von den Militärgerichten. Und all das wurde dann in Erwägung gezogen und darum wurde mir da während 5 Jahren, hatte ich keinen Zugang mehr zum öffentlichen Schuldienst im Kanton Zürich.
Hatte das auch Auswirkungen auf andere Kantone oder konnten Sie in anderen Kantonen problemlos Schule geben?
Also ich habe dann unter anderem im Kanton Uri noch vikarisiert und dort hat es keine Auswirkungen. Dann habe ich im Kanton St. Gallen vikarisiert, dort wurde ich nach 2 Jahren entlassen, das war 1978. Und mit der Begründung, mein Schule geben sei in Ordnung, also da hätten Sie gar nichts zu kritisieren, Sie wären zufrieden gewesen, aber Sie könnten sich es als Schule in der Kanton St. Gallen nicht leisten, sozusagen einen Lehrer mit dieser Vergangenheit anzustellen. Ich habe ursprünglich nichts gesagt über meine Vergangenheit, aber die haben das dann irgendwie eben durch dubiose Quellen erfahren. Das zweite war dann eine Bewerbung an einer öffentlichen Schule und da habe ich dann eine Probelektion gehalten und habe dann später, also und wurde dann, kam nicht dran und habe dann später erfahren von solchen, die an der Probelektion teilgenommen haben, war in einer großen Zürich, also Stadt des Kantons Zürich, dass sie mich eigentlich nicht genommen hätten, nur wegen meiner Vergangenheit. Meine Probelektion wäre eigentlich die beste gewesen von den Bewerbern, hat der mir dann gesagt. Aber nur mündlich.
Sie wurden als Staatsfeind verurteilt. Sie wurden auch fischiert von verschiedenen Behörden. Hat Ihnen das in Ihrem Berufsleben noch weitere Nachteile gebracht?
Ja, also beim Staat hat es dann jahrzehntelang eigentlich nicht funktioniert. Ich habe mich an verschiedenen Orten beworben, aber ich meine, keine Schulpflege ist ja verpflichtet, mich aufzunehmen. Man kann immer ohne Begründung sagen, ja, der Typ, der ist eben nicht genau unser Typ. Oder ich habe einfach im öffentlichen Schuldienst jahrelang oder jahrzehntelang keine Stelle gekriegt. Aber dann, anfangs der 2000er Jahre, habe ich dann wieder etwas gekriegt beim Staat.
Sie haben das in den Ende 60er angefangen mit dem Antimilitarismus. Wie war denn da die Stimmung unter den anderen jungen Männern, die da Militärdienst leisten mussten? Haben sie Verständnis gehabt für sie oder war das ihnen egal?
Ich bin dann von der Gruppe her, in der antimilitaristischen Gruppe her, in der ich tätig war, das war die Internationale der Kriegsdienstgegner in Zürich, und dann habe ich da vielfach so an Podiumsgesprächen teilgenommen, sozusagen Militärdienstverweigerer gegen Offizier, hatte auch sehr viele Zuschauer gehabt in Kirchgemeinden oder Jugendgruppen und so weiter, die haben sich dafür interessiert. Und da war es natürlich schon so, dass die Stimmung ganz anders war als heute, das heißt, die Jugendlichen damals, die waren immer mehr oder weniger, haben die mir immer geholfen oder waren begeistert, dass da jemand das macht oder jemand solche Gedanken vertritt und so weiter. Also die haben das eigentlich an den solchen Podiumsdiskussionen immer sehr positiv aufgenommen.
Trotzdem reichte das nicht, dass eben ein Umdenken wirklich auch in den Behörden stattfand. Wie lange dauerte denn das? Also Sie haben gesagt, erst in den 2000er Jahren dauerte das dermaßen lange, bis wirklich auch ein Umdenken in den Köpfen stattfand, dass das kein Argument war, ein Kriegsdienstverweigerer zu sein, um als Staatsfeind betrachtet zu werden.
Das war natürlich erstens mal die Zeit der 68er-Bewegung, zweitens die Zeit des Kalten Krieges damals und da war natürlich stark in den Köpfen der Behörden und der allermeisten Politiker, aber nicht ganz aller Politiker, war natürlich dieses Schwarz-Weiß-Denken, die Bösen und die Guten. Und wir waren natürlich klar bei den Bösen, also Antimilitaristen oder Militärdienstverweigerer. Aber während des Kalten Krieges, würde ich sagen, bis 1989 nicht, erst nachher.
Das sagt Michael Steiner, er war Militärdienstverweigerer in den 70er Jahren und er war unser Kopf der Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Montag, dem 17. Juni auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Benedikt Bachmann und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.